So, das hat jetzt ein bisschen gedauert, weil das war alles drüben vorbereitet, aber dann haben wir ja schnell den Umzug beschlossen und ich habe heute ganz viel Verschiedenes dabei. Ich hoffe, das passt hier alles drauf. Okay, es geht ja auch um eine Einführung, das heißt, das ist ein bisschen mehr als vielleicht sonst in einer Predigt an Inhalt. Wir werden uns in den nächsten Wochen als Christustreff mit den Sendschreiben beschäftigen und ich finde das ganz toll, weil die Sendschreiben aus der Offenbarung haben so viele Ebenen. Da geht es um ganz konkrete Gemeinden in einer ganz konkreten Zeit. Da geht es aber auch um uns heute, um Gemeinde heute. Das werden wir in den nächsten Wochen entfalten. Aber ich will euch ein klein bisschen einführen in das Buch der Enthüllungen, so heißt es in der Übersetzung, die Roland gemacht hat, das Buch. Weil Offenbarung, Apokalypse, das ist die Enthüllung oder die Offenbarung, das, was gezeigt wird, was nicht mehr verborgen ist. Wir waren jetzt 5,5 Wochen in Jerusalem, Roland und ich, im Johanniterhospiz. Das war wunderschön. Und wir haben dort ein Jubiläum gefeiert. Vor 30 Jahren ist damals Eva Gierse als allererste mit der Barbara Pflüger damals nach Jerusalem ausgereist. Und wir haben mit dem kleinen Team, was jetzt im Sommer Michael und Elsa vertreten hat, 30 Jahre Joho gefeiert. Und ich finde das irre, dass Gott uns als Christustreff schon so viele Jahre da ein Gästehaus anvertraut und dass sich immer wieder Leute finden, die ihr Leben da reinstellen für kurze oder längere Zeit. Heute ist auch die Joanna hier, wird nach Jerusalem reisen dort und dann wieder längere Monate dort leben. Also toll. Beim Frühstück im Johanniterhospiz ist es üblich, dass man immer mal fragt, wer bist du, wo kommst du her, was machst du? Also man stellt sich immer wieder vor und macht ganz spannende Entdeckungen. Wir hatten jetzt ganz spannende Leute mit uns da in Jerusalem, unter anderem ein Ehepaar, die viele Jahre in Pakistan als Missionare waren. Und dann fängt man natürlich an zu fragen und zu überlegen und sich zu interessieren, wie war es da, was habt ihr gemacht und eine spannende Geschichte. Also who is who, das ist mein erster Punkt. Wer ist wer? Wer bist du? Wie würdest du dich vorstellen, wenn du jetzt am Frühstückstisch sitzt und jemand dich fragt, wer bist du denn? Und was machst du denn? Mal ganz kurz überlegen. Jetzt könnt ihr mal einen Satz eurem Nachbarn sagen. Wer bist du denn? Vielleicht kennt ihr euch auch schon. Ja, das ist ja besonders spannend, wenn jetzt ein Ehepaar nebeneinander sitzt. Wer bist du denn? Fragt man sich auch manchmal morgens. Who is who? Mein erster Punkt. Das ist das Buch der Enthüllungen, das von Jesus, dem Messias, handelt. So die ersten Worte. Insgesamt gesehen kann man sagen, die Schöpfungsgeschichte am Anfang der Bibel und die Offenbarung am Ende der Bibel fassen alles zusammen. Das, was vor Grundsteinlegung der Welt war und das, was noch kommen wird, lesen wir dann in der Offenbarung. Das, was sich noch nicht erfüllt hat oder das, was sich in mehreren Phasen im Laufe der Jahrhunderte erfüllt, lesen wir dann in der Offenbarung. Von daher ist die Offenbarung ein wichtiges Buch, wenn auch für manche, auch für mich lange Zeit, ein ganz verschlossenes Buch, weil da so viel Bildersprache drin ist, die man erst einmal übersetzen muss oder gar nicht so gut verstehen kann. Das liegt daran, dass Johannes, wahrscheinlich auch der Schreiber des Johannesevangeliums und der Johannesbriefe, davon geht man aus, dass dieser Johannes, der mit Jesus lange unterwegs war, auf der Insel Patmos, da war er in Verbannung hingeraten, Dinge gesehen hat, für die man erstmal gar keine Worte hat. Also stellt euch vor, euch zeigt jetzt jemand eine Raumkapsel, habt ihr noch nie gesehen und ihr sollt das Ding jetzt beschreiben. Es gibt ja manchmal auch so eine Kinderserie Dings da, da kriegen die irgendwelche Begriffe genannt und müssen das dann mit ihren Worten beschreiben und man merkt, wie die nach Worten ringen und suchen. Und ich glaube, so ging es auch Johannes mit dem, was er da sah, dass er immer versucht hat, aus der realen Welt Worte zu finden für das, was ihm jetzt aus der geistigen Welt gezeigt wurde. Gar nicht so einfach, würde uns wahrscheinlich auch nicht so gut gelingen. Nehmen wir mal die erste Folie. Ich, Johannes, schreibe an die 7 Gottesgemeinden, die sich in der Provinz Asien befinden. Euch gelten Gottes bedingungslose Gnade und sein umfassender Friede. Also das, was kommt und was wir auch in den nächsten Wochen hören werden über die Sendschreiben, hat ein positives Vorzeichen. Es geht darum, dass die Gnade wichtig ist und dass alles in einem positiven Licht gezeichnet wird. Jesus will seiner Gemeinde etwas Wichtiges sagen. Und dazu begegnet er dem Johannes, der in Verbannung ist. Ich, Johannes, schreibe an die 7 Gottesgemeinden. Bedingungslose Gnade und umfassender Frieden. Und dennoch werden wir in den nächsten Wochen merken, dass es auch ganz schön zur Sache geht. Also Jesus kritisiert auch die Gemeinden und fordert die heraus und sagt, das macht ihr falsch und da müsst ihr aufpassen und Vorsicht und das habt ihr gut gemacht. Also da wird noch einiges kommen, was wir uns als Christustreff auch angucken und vielleicht auch anziehen sollen und sagen sollen, wo betrifft das denn uns? Also ein wichtiges Buch. Das Buch der Offenbarung ist ein Trostbuch. Ein Buch, das geschrieben wurde, um die Gemeinden, die in Verfolgung gerieten, zu ermutigen. Und so wird es auch von vielen Christen gelesen, die in Verfolgung sind, die in Not und Leiden sind, die es mit anderen Augen lesen als wir vielleicht, weil sie verstehen, dass hier Jesus selbst sie trösten will, herausfordern will. Er stellt sich vor, Johannes, haben wir schon gesagt, auf Patmos, Schreiber des Johannesevangeliums, viele Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, ein Augenzeuge. Die Johannesbriefe hat er geschrieben. Er begegnet jetzt Jesus ganz neu, ganz anders. Lesen wir mal die Selbstvorstellung auf der nächsten Folie. Und zwar wird 3-mal im ersten Kapitel wiederholt, dass Gott der ewige Gott ist. Und das lesen wir jetzt mal. Wir können das zusammenlesen. Das alles kommt von ihm, der ewig ist und der war und der kommt. Ich selbst bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr. Gott, der ist und der war und der kommen wird, der Allherrscher. Ich bin es, der Allererste und der Letzte. Ja, und ich bin der Lebendige. Tot war ich, und sieh doch, ich bin lebendig bis in alle Zukunftszeiten hinein. Alles hat ein Ende, nur Gott hat keins. Urlaub hat Anfang und Ende. Schöne Dinge haben Anfang und Ende. Schwere Dinge haben Anfang und Ende. Unser Leben besteht aus Anfang und Ende. Immer wieder Anfang und Ende, Anfang und Ende. Und deswegen können wir uns das schwer vorstellen, dass Gott ewig ist. Also keinen Anfang hat und kein Ende hat. Dass er von Anfang an schon da war und ewig bleiben wird. Ich male uns mal hier einen Zeitstrahl. Gott ist ewig, ohne Anfang und Ende und er ist immer präsent. Das finde ich auch interessant, dass in allen 3 Formulierungen immer die Gegenwart kommt als erstes. Ich bin der, ich bin. Ich bin der, der ist und der war und der kommt. Also es gibt keine Zeit, in der Gott nicht schon da war, in der Gott nicht da ist und in der er nicht da sein wird. Das an sich ist schon ein Riesentrost. Egal, was ich in meinem Leben erlebe, Gott ist immer da. Und er ist immer für mich da. Er ist immer mit mir unterwegs. Der Ewige ist der, der war und der kommt. Heute feiern wir das Abendmahl miteinander. Und das ist immer die Erinnerung an genau das, dass Jesus aus der Ewigkeit in die Wirklichkeit, in der wir leben, hineingekommen ist. als Mensch mit Anfang in Bethlehem, mit Ende am Kreuz und in der Auferstehung, der unser Begrenztsein für eine Zeit auf sich genommen hat, der jetzt aber wieder in der Ewigkeit ist und dort regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er wird wiederkommen. Im Abendmahl denken wir an den Tod von Jesus, an die Auferstehung von Jesus und an die Wiederkunft von Jesus. Er wird wiederkommen. So stellt er sich hier vor, den Gemeinden, und so stellt er sich auch dem Johannes vor und so stellt er sich auch uns vor. Johannes sieht ihn und erschrickt. Ich lese uns das mal vor, als er ihn sieht. Da drehte ich mich um, denn ich wollte die Stimme sehen, die zu mir sprach. Und als ich mich umgedreht hatte, da sah ich 7 Leuchter aus Gold. Mitten unter diesen Leuchtern sah ich jemanden, der sah aus wie ein Menschensohn. Er war bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und trug einen goldenen Gürtel um seinen Oberkörper. Sein Kopf und seine Haare waren leuchtend weiß wie die Wolle, ja strahlend weiß wie der Schnee. Seine Augen waren wie ein Feuerstrahl. Seine Füße waren wie Erz, das im Feuerofen bis zum Glühen erhitzt ist, und seine Stimme wie das Getöse großer Wassermassen. In seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne, die aus seinem Mund, und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Sein Gesicht war wie die Sonne, wenn sie in voller Kraft strahlt. Und als ich ihn sah, fiel ich nieder vor seinen Füßen. Wie tot war ich. Da legte er seine rechte Hand auf mich und sagte: Hab keine Angst. Ich bin es, der Allererste und der Letzte. Ja, und ich bin der Lebendige. Tot war ich, und sieh doch, ich bin lebendig bis in alle Zukunftszeiten hinein. Ich besitze die Schlüssel und damit die Macht über den Tod und das Totenreich. Mich hat das überrascht, muss ich ehrlich sagen, in der Vorbereitung, mir zu überlegen, dass Johannes ja Jesus sehr gut kannte. Die waren viele Jahre zusammen unterwegs. Die haben zusammen geschwitzt, die sind zusammen Berge hochgestiegen und haben unter Bäumen geschlafen, sind eingeladen worden, waren auf Feiern, waren als Kumpel unterwegs, als Freunde, als Rabbi und Schüler, als Menschen, die miteinander den Alltag gelebt haben. Und jetzt fällt er um wie tot, wo er Jesus sieht. Was ist denn da anders? Jesus hat alle Macht wieder in seiner Hand. Der Auferstandene ist wieder eingesetzt als der Herrscher, ist wieder eingesetzt als der, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und diese Autorität strahlt er so aus, dass Johannes niederfällt vor ihm, überwältigt von der Gegenwart Gottes. Es ist uns nicht immer vergönnt, so ein Erlebnis zu haben, wo wir Jesus so sehen, dass wir umfallen, dass wir ergriffen sind, dass wir die Herrlichkeit und die Größe, die er ausstrahlt, erfassen können. Johannes darf das sehen. Und ihm wird dann auch die Botschaft anvertraut, die für die Gemeinden wichtig ist. Wir nehmen mal die Folie 3 und 4, das ist jetzt ein bisschen Einführung in die nächsten Schreiben, in die Sendschreiben, in die nächsten Predigten. Da sehen wir nämlich, dass die Beschreibung, die Johannes hier für Jesus benutzt, aufgenommen wird in den verschiedenen Sendschreiben. Das ist jetzt nur eine Übersicht. Und ich denke, damit wir das ein bisschen aufmuntern, lesen wir mal die Beschreibung Jesu, lesen mal die Männer und die Sendschreiben immer dazu, also erst ein Vers links, dann ein Vers rechts, dann wieder links, dann rechts, die Frauen. Was habe ich jetzt gesagt? Erst die Männer? Ja. Okay, also. Und dann Ephesus. Die sagt er, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand festhält. An Smyrna,
Dies sagt er, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Pergamon. Dies sagt er, der das scharfe, zweischneidige Schwert hält. Thyatira, genau so. Dies sagt er, der Sohn Gottes. Sardes, diese Dinge sagt er, der die sieben Gottesgeister hat und die sieben Sterne. Philadelphia. Wir sehen hier die Entsprechung. So wie Johannes uns Jesus vor Augen malt, so beginnen immer die Sendschreiben an die verschiedenen Gemeinden. Jesus stellt sich selber vor als der, der war, der ist und der kommen wird. Als der Allherrscher, als der, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Das sagt er ja bei der Aussendung der Jünger vor seiner Himmelfahrt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Aber in dieser Verklärung, wie ihn jetzt Johannes hier in Patmos sieht, haben sie ihn da noch nicht gesehen. Mit dieser Macht, die er ausstrahlt, mit dieser Autorität. Er ist der, der die Schlüssel zum Leben in seiner Hand hält. Und das ist mein zweiter Punkt. A und O, Anfang und Ende, Alpha und Omega. Was ist denn mein Anfang und Ende? Da male ich uns hier mal die Lebensklammer hin. Wir sind alle zu einem bestimmten Zeitpunkt geboren worden. Gott hat uns das Leben geschenkt. Und auf der nächsten Folie sehen wir das. Da heißt es in Jeremia 1, Vers 5, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Gott kennt mich. Er hat den Anfang meines Lebens gesetzt. Auch wenn die Eltern daran beteiligt waren, hat er Ja dazu gesagt und hat mir das Leben geschenkt. Anvertraut. Für eine Zeit. Einen Anfang gesetzt. Ich bin in diese Welt hineingeboren worden mit einem Auftrag. Mit etwas, was Gott durch mich in dieser Welt tun will. Jeder von uns, jede von uns hat einen speziellen Lebensweg, einen speziellen Auftrag. Und in dieser Lebensklammer gibt es ganz vieles, was schön ist. Sagen wir mal, die ersten 7 Jahre, easy. Ja? Keine Schule, keine Hausaufgaben, keine Prüfungen. Man wird verwöhnt, die Eltern sind für einen da, alles wird gemacht, das Haus wird geputzt, das Essen wird eingekauft und gekocht. Also wunderbare Jahre. Okay, dann kommen wie viele Jahre Schule? Ja, sagen wir mal 13 plus minus, aber die sind geteilt auch mit ganz viel Leiden. 24 Stunden am Tag. Dann haben wir noch mal wie viele Tage im Jahr? 365. Und dann noch minus 1000, drei, vier. Das Leben ist eine Aufgabe. Es ist zum Glück keine Rechenaufgabe. Da würde ich gar nicht so klarkommen. Aber es ist eine Aufgabe mit Zeiten, die gut sind und Zeiten, die schwer sind. Es ist eine Aufgabe, wo wir Dinge teilen. Und es ist eine Aufgabe, wo sich Dinge aufhäufen. Und wo wir merken, jetzt multipliziert sich alles. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Das ging mir jetzt so, als wir nach 5,5 Wochen nach Hause kamen. Unsere Post war schön sortiert. Vielen Dank an die Hausbewohner, die das gemacht haben. Nach Zeitungen und Zeitschriften und Briefen und persönliche Briefe. Also wunderbar. Aber der ganze Wohnzimmertisch war voll. Und dann weiß ich, Wäsche waschen, einkaufen. Und da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Manchmal multipliziert sich das Leben. Manchmal hat man das Gefühl, ich gehe jetzt unter in dem Ganzen. Aber verglichen mit der Ewigkeit Gottes ist es noch nicht mal ein mini kleiner Punkt in der Ewigkeit. Dennoch ist mein Leben wertvoll. Und dennoch ist auch das Leben der Gemeinden wertvoll, an die die Sendschreiben geschrieben sind. Die sollen in ihrem Verhalten, in ihrem Leben etwas ändern. Sie sollen sich auf Leiden einstellen. Sie sollen verstehen, was ihr Auftrag in dieser Welt ist. Das Leben hat aber auch in dieser Wirklichkeit ein Ende. Der Tod. Wir werden verwandelt, wir werden in die Ewigkeit eingehen, wir werden in Gottes Gegenwart eingehen, wenn wir mit ihm verbunden leben. Im Heidelberger Katechismus ist die nächste Folie. Den musste ich als Konfirmand noch auswendig lernen. Gibt es noch irgendjemand, der den auswendig lernen musste? Wir wurden nicht konfirmiert, wenn wir nicht die erste Frage auswendig konnten. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Erlöst. Das große Plus vor der Klammer deines Lebens. Und wer jetzt Mathe so ein bisschen noch weiß, dieses Zeichen vor der Klammer ändert alles, was in der Klammer ist. Zum Positiven. Durch Jesus hat dein Leben diesen positiven Vorgeschmack, das positive Vorzeichen. Durch Jesus hast du Vergebung. Durch Jesus wird das, was in deinem kurzen Leben geschieht, und das ist kurz, und das merkt man, je älter man wird, desto schneller geht es zu Ende, wie kurz es eigentlich ist, dass wir vor 30 Jahren in Jerusalem, war ich damals dabei, vor 30 Jahren, als dann Fritz und Conny Holz mit ihren Kindern ankamen, und wir das Auto ausgeladen haben, dass es 30 Jahre her ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber es geht schnell und es geht immer schneller, wenn man älter wird. Das heißt, meine Wirklichkeit, meine Klammer, meine Lebensklammer ist geborgen in der Ewigkeit Gottes. Und das ist auch das, was in den Sendschreiben rüberkommen soll. Das, was ihr jetzt erlebt, ist eingebettet in das große Ganze Gottes. Dein Leben ist eingebettet in das große Ganze Gottes. Und da würde ich dir die Frage mitgeben. Jesus, wie siehst du ihn? Für Johannes war Jesus erstaunlich anders, als er ihm in Patmos begegnet ist. Nicht nur der Freund, der Rabbi, der andere Mensch, der mich begleitet, der für mich da ist, der mich unterrichtet, von dem ich lerne, sondern der Weltherrscher, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Hast du diese Dimension von Jesus in deinem Denken über ihn? Siehst du Jesus in dieser Ewigkeitsperspektive, dem alle Gewalt gegeben ist? Oder hast du diesen Kumpel Jesus, der für dich da ist, der dir deine Wünsche erfüllt, der auf dich aufpasst? Weißt du, dass Jesus wiederkommen wird, um diese Welt zu richten? Der auch dein Leben dir gegeben hat mit einem Auftrag. Bist du bereit, diesen Auftrag zu erfüllen? Fragst du nach seinem Willen? Darf er A und O, Anfang und Ende deines Lebens bestimmen? Das dritte, Ende gut, alles gut. Die Zen-Schreiben haben das große Plus vor der Klammer. Dein Leben hat das große Plus vor der Klammer. Den Tod von Jesus, der für deine Schuld gestorben ist, für meine Schuld gestorben ist, der uns aus aller Not erretten wird. Wir lesen die nächste Folie, das können wir auch wieder gemeinsam lesen. Euch gelten Gottes bedingungslose Gnade und sein umfassender Friede. Gnade und Frieden kommen auch von Jesus, dem Messias. Er ist der Zeuge, der Zuverlässige, der als Erster von den Toten wieder zum Leben geboren und der Herrscher über die Könige auf der Erde. Ihm, der uns in seiner Liebe umfasst und uns aus unserer Lebensschuld durch sein eigenes Blut erlöst. Ihm, der uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern für Gott, seinen Vater. Ihm gebührt die Ehre und die Herrschaft in die Ewigkeiten. Amen. Ja, so ist es. Bedingungslose Gnade. Ich erinnere mich, dieser Vers, der letzte Vers, ihm, der uns liebt, den gab es als Lied von Jugend mit einer Mission früher. Und als wir geheiratet haben, haben wir uns diesen Vers ausgesucht als Hochzeitsvers. Und auf unserer Trauung hat dann ein paar Leute haben dann einen Tanz aufgeführt und kamen mit Granatäpfeln zu uns als Brautpaar getanzt und haben uns die Granatäpfel überreicht. Das fand ich damals witzig und schön, aber jetzt finde ich es noch besser, wo ich diesen Vers noch besser verstehe als damals, wo ich noch mehr die Dimensionen entdecke, was da eigentlich drin steckt. Dass wir erlöst sind, dass wir durch sein Blut erlöst sind, dass er uns zu einem Königreich gemacht hat. Die Gemeinde als Herrschaftsbereich Gottes, als das sichtbare Zeichen in dieser Welt, wie das Leben gelingen kann. Zu Priestern für Gott, seinen Vater. Ihm gebührt die Ehre und die Herrschaft in die Ewigkeiten hinein. Amen. Ja, so ist es. In die Ewigkeiten hinein. Amen.